Herr Frank, Sie haben eben auf der Bühne vorhin von dem Verlust der Wirklichkeit gesprochen, beziehungsweise Hannah Arendt zitiert. Haben die RKI-Protokolle und deren Veröffentlichung etwas Wirklichkeit für Ihre Medizinerkollegen zurückgeholt?
Erstmal noch wenig, aber es wird wirken, weil es so eindeutig ist. Also die RKI-Protokolle sagen den kritischen, ja, also den Leuten, die von vornherein der Corona-Krise kritisch gegenüberstanden sind, nichts Neues. Das war ja klar gewesen. Aber diese Eindeutigkeit, mit der es dokumentiert ist, dass das RKI eigentlich das Ganze ganz kritisch gesehen hat, aber nach außen hin quasi de facto uns anlügen musste, aufgrund der Weisung des Ministers, das ist schon in aller Deutlichkeit so klar. Und wenn das die Kollegen wahrnehmen, wird es wirken.
Finden Sie das denn, erlauben Sie mir die Frage, finden Sie es denn so deutlich? Ich habe eher das Gefühl, und mich auch unter Bekannten, geimpften Bekannten, die sich bisher überhaupt nicht mit der Thematik beschäftigt haben, umgehört, bei denen schon fast erstmal eine Faulheit natürlich da ist, das Thema anzupacken, weil es in 1000 Millionen Seiten riesigen PDF-Dateien vergraben ist und ich immer nur gefragt werde, oh, wo findet man denn mal eine portionierte, schluckbare Zusammenfassung sozusagen. Ist das nur für uns so eindeutig oder, ich meine, Sie können sich nicht in die Haut eines anderen versetzen, aber empfinden Sie das wirklich als so eindeutig in den RKI-Protokollen?
100%. Natürlich, man kann sich eine Lebensaufgabe machen, die ganzen Dokumente durchzuarbeiten, aber die wichtigen Punkte sind einfach zu erklären. Das RKI sah keine Notwendigkeit, eine Gefährdungslage auszusprechen. Das muss man sich mal überlegen. Die Gefährdungslage Hochstufung, das war, glaube ich, der 16. März 2020, war die Grundlage von allem. Das war der Lockdown, das war der Druck, die Impfung als Retter darzustellen. Das war die Grundlage von allem. Hätte das RKI damals gesagt, sie haben keine Grundlage, um eine besondere Risikolage zu ermitteln oder hoch zu skalieren, wäre alles verpufft. Das zum Beispiel. Dann die Eindeutigkeit, in der das RKI in diesen Protokollen sagt, wir sind eigentlich anderer Meinung, aber müssen nach außen, müssen wir das sagen, was unsere Dienstherr- und Fachaufsichtsbehörde wohlgemerkt uns vorschreibt. Und da finden Sie Sätze drin, das RKI sagt, dass eben zum Beispiel an Grippe mehr Menschen sterben wie an Covid. Also da gibt's, dass die Schulschließungen völlig falsch sind, dass die Kinder keine Infektions... Also da steht eigentlich alles drin, was die Corona-Kritiker ja 4 Jahre lang gesagt haben und auch dann entsprechend verfemt wurden, steht alles drin. Und der Punkt ist einfach der, wenn ich das in einem privaten Rahmen sage, dann kann es passieren, dass der andere sich umdreht und geht, weil so eine Konfrontation mit der Wirklichkeit hält er nicht aus. Wenn ich es aber einem Gremium sage, wie zum Beispiel am Gemeinderat oder in einer Fachgesellschaftsvorstandssitzung, sage, tut mir leid, da steht's. Und da können die nicht wegrennen. Und deswegen werden die RKI-Protokolle sehr stark wirken. Sie sind für uns nichts Neues. Aber sie sind ganz klar ein Dokument, das zeigt, dass die Fachbehörde, die dafür zuständig war, hat die Corona-Krise eigentlich so eingeschätzt, wie es die Corona-Kritiker gemacht haben. Und das wird Wirkung zeigen. Es ist ja so lustig, dass der entsprechende Richter in Osnabrück den Präsidenten des RKIs Schade gefragt hat, also gesagt hat, ja, hätten Sie es doch mal lieber verbrannt. Jetzt ist es halt in der Welt. Ja, und da kommen Sie nicht drum um. Und das wird auch justiziabel. Irgendwann später wird das auch entsprechend für Rechtsprechung sehr wichtig werden. Und da möchte ich mal bitteschön dann Herrn Spahn hören, wie er das rechtfertigt, dass er den Wieler quasi dem angeordnet hat, die Bevölkerung anzulügen, mit der ganzen Kette, die daraus entstanden ist. Millionen Geschädigte, 20 bis 40.000, die an der Impfung gestorben sind, die Lockdown-Schäden, die Kinder, die psychologischen Folgen, die einsam gestorbenen Alten. All das hat er damit ausgelöst, dass er Wieler gesagt hat, er muss die Bevölkerung anders informieren als das, was sie fachlich denken. Und nochmal, das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil ja festgestellt, dass die Aufgabe des RKI ist, fachgerecht auf der wissenschaftlichen Datenlage die Regierung und Ausrufezeichen die Öffentlichkeit zu informieren. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht ging davon aus, dass das RKI auch die Öffentlichkeit fachgerecht informiert. Das heißt, die einzige Chance, die für das Bundesverfassungsgericht da irgendwie noch Glaubwürdigkeit, die ist eh schon eigentlich für mich hinüber. Aber Sie könnten jetzt wenigstens noch sagen, es wäre Ihnen nicht klar gewesen, dass das RKI die Bevölkerung wirklich auch anlügt. Also wie Sie sehen, das Ganze ist juristisch hoch brisant. Und das natürlich will man das jetzt erstmal nicht wahrhaben, weil das bringt ja alles zum Einsturz. Und nicht nur Corona, da hängen ja noch andere Sachen dran. Das gleiche Prinzip läuft ja auch bei der ganzen Klimakrise, die ja keine ist. Aber es wird natürlich dauern. Aber ich bin fest überzeugt, die RKI-Protokolle werden noch ganz, ganz gewaltige Wirkung zeigen.
Sie haben ja auf der Bühne auch mit Herrn von Rossum darüber gesprochen, dass zwar ein großes Aufwachen 2020 stattgefunden hat, dass die Menschen aber schon verstanden haben, dass der Betrug auch schon vor 2020 lief, also auch schon vor dem Aufwachen sozusagen. Und da frage ich mich, etwas kokettierend und zugespitzt gefragt, glauben Sie wirklich an eine juristische Aufarbeitung des Ganzen mit juristischen Konsequenzen, wenn es in der Geschichte bisher nie wirkliche Aufarbeitung, also auch das DDR-Unrecht ist nie aufgearbeitet worden. Sehen Sie da wirklich Möglichkeiten für erst recht in ferner Zukunft, wenn dann sozusagen ganz viele neue Themen und Krisen und Black Swan-Events wieder da drüber liegen?
Ja, in der Tat. Also wenn wir einen einwöchigen Blackout bekommen, dann haben wir ganz andere Probleme. Dann geht es wirklich um ganz andere Dinge. Aber wenn es darum geht, uns zu definieren, was sind wir für eine Gesellschaft? Sind wir eine rechtsstaatliche Gesellschaft, ja, eine pluralistische Gesellschaft? Dann wird die juristische Aufarbeitung unumgänglich sein. Es wird natürlich so laufen wie immer, dass man ein paar halt freigibt, ja, und viele andere werden mit dem blauen Auge davon kommen. Ich muss auch nur an den Kontergan-Skandal denken. Aber dennoch wird es irgendwann vor Gericht landen müssen, weil es ist ganz klar ein Verstoß gegen das Recht. Und es kann nicht sein, dass ein Jens Spahn mit einem Federstrich, mit einer Verordnung im Mai 2020 die Arzneimittelsicherheit quasi wegwischt und da zum Beispiel auch entgegen EU-Recht handelt. Also natürlich wird es dann in die Tiefen gehen, wo sind wirklich Paragraphen verletzt worden. Aber das alles ist passiert. Und das wäre ja alles ja nicht so schlimm. Aber wir reden ja über die Folgen, die daraus resultiert sind, wie eben millionenfache Schädigung, psychische Schäden, körperliche Schäden und eben meiner Schätzung nach 20.000 bis 40.000 Tote durch diese Gentherapie, die man Covid-Impfung nennt. Also natürlich, am Ende des Tages ist alles politisch. Aber wenn wir eine Gesellschaft bleiben wollen, die sich Rechtsstaat nennt, wird die rechtliche Aufarbeitung kommen.
Sie haben schon das nächste Thema angesprochen, das Klimathema. Ja, Ende September waren Sie als Stadtrat zur Heidelberger Klimameile des Ernährungsrates Heidelberg eingeladen. Fast wären Sie wohl ausgeladen worden, habe ich gehört. Warum waren Sie trotzdem dort und was hat das Klima eigentlich mit den Essgewohnheiten der Heidelberger zu tun?
Also um das im ganzen Großen zu erklären, was auch das, was Sie vorhin gefragt haben, mit einschließt, ist, es geht letztendlich darum, um den Kampf, darum, die Wirklichkeit abzuschaffen. Also völlig irrsinnige Sachen durchzusetzen als Common Sense, letztendlich um von den großen Verbrechen abzulenken. Ja, und dass natürlich man mit dem Essen das Klima rettet, das ist mehr als wirklich hochfahrtwürdige Spekulation, solche Unsinn. Und man wird dadurch nicht Schäden damit verursachen. Man wird Kinder Angst machen, hat man eh schon gemacht. Orthorexia nervosa ist ein Krankheitsbild für junge Leute, die Angst haben, sich ungesund zu ernähren und eine Essstörung kriegen. Und jetzt setze ich auch noch den oben drauf, dass sie mit dem Essen das Klima retten sollen, was völliger Unfug ist. Gleichwohl haben wir in den Schulen eine unglaublich schlechte Verpflegung, auch in Heidelberg. Billigstes Catering, wenn überhaupt. Und da passiert dann nichts. Also es geht letztendlich darum, dass diese Gruppen, die alle auch finanziert sind über letztendlich von der Regierung, zum Beispiel dieser Verein wird vom Land Baden-Württemberg finanziert, diesen ganzen Regierungsunfug in die Welt zu setzen, ob das jetzt Gender ist, ob es klimagerechte Ernährung ist, um von der Wirklichkeit abzulenken, die eben ist Versagen in der Wirtschaft, Versagen im Rechtsstaat, Versagen bei der Schutz des öffentlichen Raumes, der Migration und so weiter. Und das ist ein Kampf um die Wirklichkeit. Die versuchen, die Wirklichkeit abzuschaffen. Das läuft schon 20, 30 Jahre. Sonst quasi das Haus, was jetzt zusammengebrochen ist bei der Corona-Krise, war vorher schon morsch. Ja, also der Marsch durch die Institution hat halt dazu geführt, dass Leute in Amt und Würden gekommen sind, die sich nicht mehr an die Naturwissenschaften halten, an die Mathematik halten, die irgendwelche Dinge behaupten und das eben mit medialer quasi Rückendeckung, die auch aus diesen Netzwerken sich speisen, dann so laut die Bevölkerung dauerbeschallen, dass die halt irgendwann sagen, naja gut, wenn es die sagen, aber die Wahrheit ist ja eine andere.
Ist es nicht mehr ein Streit um die Wirklichkeit als ein Krieg gegen die Wirklichkeit? Weil die Menschen, die Sie dort zitieren, die berufen sich auf Wissenschaftler. Die sagen doch alle, die Wissenschaftler, die sind sich alle einig, das ist alles so klar. Die Erde, der Planet geht unter und wir sind schuld daran und das geht alles schneller als gedacht. Ist es nicht mehr ein Ringen um die Wirklichkeit, um die Fakten, als ein Krieg gegen dieselbe?
Nein, der Plan ist, die Wirklichkeit abzuschaffen. Darum geht's. Es hat mit einem wissenschaftlichen Streit, Austausch und Argumenten hat das gar nichts mehr zu tun. Wer sich quasi gegen diese Abschaffung der Wirklichkeit auflehnt, der wird ja ausgegrenzt. Der wird von der Wissenschaft ausgegrenzt, der macht keine Karriere, der wird von Arztgesellschaften ausgegrenzt. Es geht nicht um einen Streit um die Wirklichkeit, das wäre der normale wissenschaftliche Streit. Sondern es geht um eine seit 30, 40 Jahren anhaltender Versuch, in westlichen Gesellschaften die Wirklichkeit abzuschaffen. Und das ist quasi die Voraussetzung, da finde ich Hannah Arendt einfach sehr weitsichtig. Wenn die Wirklichkeit abgeschafft ist, dann kann ich mit der Gesellschaft alles machen. Und das erleben wir gerade. Und deswegen dürfen wir das einfach nicht akzeptieren. In keiner Diskussion, am Arbeitsplatz, in der Familie, in den Gremien, wo wir sind, dass irgendjemand einen Blödsinn erzählt oder zum Beispiel von der schlimmen Pandemie spricht und sagt, ja, wo ist denn die schlimme Pandemie gewesen? Wenn ein Covid-Kranker im Schnitt 2 Jahre älter ist, wie im normalen Durchschnitt, dann kann es per Definition keine tödliche Gefahr gewesen sein. Da darf man nicht von abgehen, auf die Wirklichkeit zu pochen. Ist manchmal eine Energiefrage. Manchmal kann man auch nicht immer dagegen halten. Aber wir müssen auf die Wirklichkeit bestehen. Weil sonst wird dieser Trend, wie Michael Esfeld sagt, zum Totalitarismus weitergehen.
Haben Sie deshalb die Western Civilization Declaration unterzeichnet?
Ja, das war meine Herzensangelegenheit. Was hat den Westen denn stark gemacht? Genau das. Naturwissenschaften, die Akzeptanz von Naturwissenschaften, 2 und 2 ist 4. Und der Rechtsstaat, der dem Individuum erlaubt, aufgrund dieser Wirklichkeit, ja, Innovationen zu entwickeln, sein Leben zu gestalten. Das ist doch der Erfolg des Westens, dass wir das Individuum stark gemacht hat und dass man objektive Kriterien eingeführt hat, um Leistung, um Arbeit zu bewerten. Und das wird ja gerade beschädigt. Und die Western Civilization Declaration, englisch schwere Sprache, sagt eben, wir müssen zu diesen Wurzeln zurück. Ja? Und das heißt, das Individuum ist höher zu bewerten, wie eben ein Kollektiv, was behauptet, die Wahrheit zu bekennen. Nein, wenn das Individuum gute Argumente hat, dann kann es gegen 99% der Wissenschaftler bestehen. Ja, mit diesem Denken, wie es gerade herrscht, 99% der Wissenschaftler, ja, andere kommen ja gar nicht in den Klimarat, ja, haben Recht, ja, dann würde Einstein heute noch im Patentamt arbeiten. Ja, das ist Unsinn. Es zählt die objektiv messbare Wirklichkeit. Sie merken, ich rede nicht von Wahrheit, das ist noch was anderes. Und es zählt der Rechtsstaat, der es dem Einzelnen erlaubt, diese Wirklichkeit durchzusetzen. Und das macht den Westen aus, der übrigens die Armut am erfolgreichsten bekämpft hat und auch den Hunger am erfolgreichsten bekämpft hat und der durch Corona wieder angestiegen ist. So viel zu den hehren Zielen von WHO oder UNO.
Ja, herzlichen Dank. Das wär's von meiner Seite.
Danke dir auch.
Dankeschön, ja.